Hansa Rauschen, der Jahresrückblick.
Hi Florian.
Hi Emily.
Wir sind zurück nach einer etwas längeren, gar nicht absichtlichen Pause.
Ich war nur mal Zigaretten holen.
Genau. Ja, das war irgendwie, ich glaube, die letzten Wochen, Monate waren irgendwie wild. Und bei allen guten Vorsätzen, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen sollten, kam doch immer irgendwie was anderes dazwischen, oder?
Ja, aber das Tolle ist, dass dann irgendwie man auch richtig merkt, wie man gebraucht wird. Ständig diese Mails nachfragen, ob es uns gut geht.
Genau, und deswegen umso schöner, dass wir es jetzt endlich mal wieder schaffen. Am Vorabend, nee, gar nicht am Vorabend, quasi in der Vorstunde unserer Weihnachtsfeier. Heute ist nämlich die Münchner Hansa Weihnachtsfeier und ich bin da.
Genau.
Und jetzt haben wir eine Stunde, nee, etwas weniger, halbe Stunde Zeit.
Mal gucken, ob es eine halbe Stunde wird. Alle feierlich gewandet. Unser Thema ist 2025. Das hier ist der große Jahresrückblick. Emily und ich haben uns überlegt, dass wir die ganze Branche niemals abbilden können, den Verlag nicht, all eure literarischen Leiden. Aber dass wir einfach einige kleine Fotos, Snapshots, Bilder aus dieser Zeit nehmen.
Genau, und wir haben gesagt, schön, wenn es richtige Highlights sind, aber es wäre auch okay, wenn es ein Lowlight wäre oder einfach irgendeine Sache, die sich uns in diesem Jahr total eingebrannt hat, bei der wir, wenn wir das Jahr Revue passieren, sofort irgendwie dran denken müssen. Und du startest mit der ersten großen Sache.
Genau, mein erstes Foto, mein erstes Bild ist tragisch, weil man das in Kulturbranchen, glaube ich, sehr häufig sieht, das Motel One, und zwar in meinem Fall das am Alexanderplatz in Berlin im Januar 2025. Und da habe ich eine schlaflose Nacht verbracht nach der Hansa-Jahresauftaktsveranstaltung, bei der Dimitri Kapitelmann sein neues Buch Russische Spezialitäten ganz toll vorstellte. Eilte ich nämlich zurück in dieses Hotel und war dann wirklich super, 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 super lange wach, weil am Nachmittag eine Agentur das Manuskript von Abschied von Sebastian Haffner geschickt hatte, ziemlich kommentarlos, und wir sofort im Lektorat verstanden hatten, dass das total wichtig wird und dass das ein krasses Buch ist und total die Entdeckung, dass nach 25 Jahren von Sebastian Haffner wieder ein Buch erscheint. Und ich habe es dann tatsächlich richtig durchgeknallt wie noch was und noch in den Morgenstunden ein Preempt geschrieben.
Krass,
und,
wirklich, ja, noch nachts? Oder ja. Erinnerst du dich noch, um wie viel Uhr du das geschrieben hast?
Ja, auf jeden Fall richtig tief, tief, tief nachts.
Hast du richtig durchgemacht?
Ja, und dann haben wir am Morgen schon drüber geredet und es ist echt sehr früh losgeschickt. Und gegen viel Arbeit soll man ja immer sein. Aber ich finde, es gibt ja wirklich viele verschiedene Arten von Arbeit. Und in unseren literarischen Jobs und in dieser komischen Aufregung in einem Verlag zu sein, das ist so etwas Schönes, sowas zu finden und aufgeregt zu sein, enthusiastisch, auch als Gruppe enthusiastisch zu sein. Und für mich ist diese Nacht in diesem Hotel wirklich total aufgeladen, weil das genau das war, weswegen ich das eigentlich mache.
Ja, wirklich. Ich finde das doch auch ein bisschen Legendenbildung oder direkt so Mythenbildung um so ein Buch herum, oder? Genauso stellt man sich das doch vor, dass man nach einer durchgemachten Nacht sagt, auf den Tisch haut und sagt, das ist ein Meisterwerk und das werde ich verlegen.
Ja, und so oft sind es natürlich wirklich die Hamsterräder und Mahlmühlen, die ganz, ganz anders laufen. Und man sagt so nach 4 Wochen, oh Gott, ich muss jetzt wirklich mal der Agentur antworten, dass ich es überhaupt bekommen habe, so ungefähr. Und darunter leiden ja auch alle. Das gehört alles natürlich dazu, zu diesen kulturellen Aushandlungen. Aber manchmal wird alles durchbrochen durch Enthusiasmus oder Entdeckerlaune oder so. Und das ist schon das Schönste, unterbrechen zu können.
Und dann war das ja auch, und ich finde, was es dann ja auch zum erweiterten Highlight für den ganzen Verlag wahrscheinlich macht, ist, dass dann der ganze Verlag da so geschlossen hinterstand und gesagt hat, das ist ein Ereignis, das machen wir richtig groß. Und das hat dann ja auch funktioniert und stand auf Platz 1 der Bestsellerliste, oder? Also da hat alles, was man sich so erträumt, wenn man irgendwas akquiriert.
Ja, auf jeden Fall.
Hat da funktioniert.
Also in meinem,
ein echtes Highlight.
In meinem Lektoratsleben gab es viele tolle Sachen, viele Sachen, die nicht klappen. Das gehört alles dazu. Aber das war einfach so schön, dass man wirklich was findet, was kulturell bedeutsam ist und so weiterentwickelt, dass viele Menschen draußen das verstehen und weitertragen und tolle Kritiken drüber schreiben und weiterdenken und so. Das ist schon so ein unglaublicher Glücksfall und so ein Geschenk und so eine Gnade. Und es macht unglaublich Freude, an sowas beteiligt zu sein.
Aber ich frage mich ja, was für ein Jahr hattest du dann noch, wenn das krasseste Highlight irgendwie gefühlt am 9. Januar schon passierte? Nun ja, wir werden sehen.
Genau, und ich glaube, du groundest es jetzt auch gleich, weil deine erste Erinnerung in eine ganz andere Richtung geht.
Ja, richtig schlimm. Es ist ein richtiges Lowlight, als wir diese Idee hatten, dass wir einfach sagen, okay, die Highlights des Jahres, aber Highlight kann auch einfach nur sein, das, was sich eingebrannt hat. Da habe ich gedacht, oh Gott, das, was sich am allermeisten bei mir eingebrannt hat im ersten Quartal dieses Jahres, ist, dass ich war auf der Messe in London und da, also auf der Messe war mir schon ziemlich kalt die ganze Zeit. Und da habe ich immer alle in den Termin gefragt, ist euch hier auch so kalt? Ist euch hier auch so kalt? Und alle sagten, ja, vielleicht, weil das ist auch alles ein bisschen under construction und ein bisschen ungemütlich da. Und im Agent Center brach dann auch irgendwann ein Teil der Decke herunter und so. Also das ist wirklich ein, ich sag mal so, dagegen ist die Frankfurter Messe wirklich tip top architektonisch aufgestellt.
Aber erklär mir mal das ganz kurz. Also die Londoner Messe gilt ja als neben Frankfurt die wichtigste Messe, ja, auf der international tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel passiert.
Ja, ja, ja.
Und wieso ist in solchen prekären Räumlichkeiten?
Ja, also die Infrastruktur ist da ganz schlecht. Das ist auch immer ein großes Thema. Also das ist im Olympia Congress Center oder so heißt das. Also es ist schon ein echter Veranstaltungsort. Das ist aber in so einem ganz schlechten, irgendwie baufälligen Zustand. Und permanent wird da renoviert und umgebaut. Und es ist meistens schon so, dass nach einem halben Tag die ganzen Toiletten auch überflutet sind. Es gibt da klassischerweise viel zu wenig Stühle. Also man kann da einfach, wenn man gerade kurz eine Pause macht, kann man sich nirgendwo hin setzen. Es gibt nur ganz, ganz, ganz schlechtes Essen und genau, dieses Jahr war irgendwie eine ganze Seite des Gebäudes so under construction. Also ich hatte das Gefühl, dass die ganze Außenwand wirklich aufgerissen war und da war dann einfach so eine Plane, vor der man teilweise saß. Also kein Wunder, dass mir kalt war. Und ja, genau, und während dieser Gespräche brach dann auf einmal über 2 oder 3 oder 4 Leuten, die da ihren Tisch hatten, Teil der Decke einfach so runter. Niemand ist verletzt worden, aber es hatte natürlich, also das war wirklich so ein Symbolbild für diese Messe, dass da, genau, die Messe ist wichtig, aber die Infrastruktur drumherum noch nicht so toll. Und jetzt rumpelt es hier gerade ein bisschen. Das ist der Catering-Service, der unsere Weihnachtsfeier.
Ist wirklich so, ich kann ihn durchs Fenster sehen, er bringt Champagnerflaschen noch und nöcher. Du, lass mich aber noch eine Nachfrage stellen. Dieses internationale Geschäft, eben im Herbst ist ja Frankfurt da ganz wichtig. Ich kriege das ja alles mal gar nicht mit, weil ich nicht so internationales Lektorat und Literatur akquiriere. Und im Frühjahr ist dann London. Ja. Ist das so ein bisschen so die Aufteilung und der Takt von unzähligen verschiedenen Sprachgebieten und so weiter, dass das die beiden Termine sind? Oder gibt es noch viele andere solche Buchmessen für die verschiedenen Kontinente und so weiter? Und ist das nur das, was wir hier in Deutschland am stärksten mitkriegen?
Ja, also ich würde sagen, für so, also ganz generell international sind, also Frankfurt ist die allerwichtigste internationale, da kommen wirklich alle. London ist die zweitwichtigste, aber da konzentriert es sich natürlich dann doch auch ein bisschen mehr auf den englischsprachigen Raum, der aber natürlich weltweit der wichtigste ist. Und mittlerweile gibt es aber auch, es ist alles ein bisschen dezentraler mittlerweile, ist mein Gefühl. Oder es gibt ja schon lange die Turiner Buchmesse, das ist natürlich eine total wichtige Anlaufstelle für italienischsprachige Literatur. Es gibt seit ein paar Jahren jetzt ein Paris Book Market, das ist eine kleinere Veranstaltung in Paris, aber es wird auch irgendwie gefühlt, jedes Jahr kommen da immer mehr Leute. Ich glaube, weil Leute verstehen, dass es schon auch klug sein kann, sich auf einen Sprachraum zu konzentrieren und nicht zu versuchen, auf einer Messe irgendwie die ganze Welt abzudecken, was natürlich eh eine totale Illusion ist. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass es sich gerade ein bisschen mehr so ziseliert, was ich sehr schön finde. Aber trotzdem bleibt die Londoner Messe nach Frankfurt einfach immer noch die wichtigste auf dem internationalen Markt. Und das wahre Lowlight ist aber gar nicht, dass die Decke da eingebrochen ist, sondern dass ich, also wirklich, ich habe ja gedacht, ich habe so eine Superkraft. Ich bin einfach, keine Ahnung, seit wann ich auf Messen fahre, seit 10 Jahren oder 12 Jahren. Ich bin immer gesund von diesen Messen wiedergekommen, was ja total ein Wunder ist, weil ja eigentlich kommt man immer irgendwie krank zurück. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe einfach das krasseste Immunsystem der Branche. Es wird mich nie erwischen. Und tja, dieses Jahr auf der Messe, mir war nicht kalt, weil irgendwie die Wand fehlte, sondern weil ich wirklich mit so einer Jahrhundertgrippe wiedergekommen bin. Richtig, richtig, richtig schlimm. So krank war ich schon lange nicht mehr. Und tja, das ist eine prägende Erinnerung. Gar nicht die Messe, sondern die Nachwehen. Das hat mich auch erwischt. Es stimmt also, man wird auf diesen Messen krank, teilweise auch richtig krank.
Es gibt ja auch ganze berühmte Corona-Jahrgänge, die stark mit Leipziger und Frankfurter Buchmesse zu tun haben. Und für mich ist da immer der Ort, die sehr schöne und sehr begrüßenswerte Tropenparty, die Klett-Cotta ausrichtet und Tropenverlag natürlich ausrichtet.
Auf der Leipziger Messe.
Genau. Und in ja diesen traditionell viel zu kleinen Räumlichkeiten, in denen es dann wahnsinnig schwitzig und eng ist, was ja total toll ist. Aber da gab es schon, ich weiß noch, dass da auch mal in einem Jahrgang alle krank waren, die auch nur irgendwie in Kontakt damit gewesen waren.
Und siehst du, sogar in den Corona-Jahren bin ich verschont geblieben und deswegen dachte ich einfach, was, einfach bulletproof hier. Und dann hat es mich jetzt aber so 10-mal quasi eingeholt. Naja, gehört dazu. Okay, weiter zu einem hoffentlich etwas schöneren Highlight jetzt wieder von dir, Florian?
Ja, mittel. Es wird zumindest Sommer in diesem Beitrag und das ist ja schon mal schön. Und das ist ein Bild, bei dem ich gar nicht jetzt richtig eingebunden bin, sondern das ich einfach nur eines Tages mir auf Instagram entgegenspülte, das mich aber trotzdem echt beschäftigt hat. Und ist eigentlich was sehr Schönes, denn ich finde ja ganz toll, wenn es eine Kultur der Kritik, überhaupt des Sprechens über Literatur gibt und durchaus auch der Empfehlung, wo man jetzt nicht so nuanciert pro, contra und so sagt, finde ich total toll. Und ich finde es auch toll, wenn prominente Stimmen einfach sagen, hey, das ist ein gutes Buch, ich mag auch Blurbs dafür und so weiter. In dem Fall war es unser neuer Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der das Buch von Caro Wahl, nachdem es schon echt super, super abgehoben hatte und alle ein halbes Jahr danach gierten, zu dem Zeitpunkt, was die Assistentin sein würde und der Film jetzt gleich rauskommen würde und so weiter. Und da empfahl er eben nochmal ihr Debüt, das ja alle weidlich kennen. Und ich will jetzt gar nicht einsteigen in das Rant-Game Caro Wahl, völlig uninteressant, ist toll und gehört zu einer Literatur definitiv dazu, dass es mega Bestseller gibt und es ist irgendwie, wäre eher ein Todessignal, wenn wir da totale Lethargie hätten. Man kann da total darüber streiten, wie die Rezeption funktioniert und so weiter. Aber was mich in dem Fall echt beschäftigt hat, ist, dass der Kulturstaatsminister, also jemand, der sich total mit einer total detaillierten, nuancierten, filigranen, pluralen Kultur beschäftigt und die fördern will, dass der so ein bisschen so mit auf den größten Haufen macht. Wollte ich jetzt gar nicht so unangenehm ausdrücken, ist aber passiert. Und finde ich halt, ey, es nervt mich total. Und ich finde wirklich alle Punkte, und in dem Jahr gab es einige solche Sachen, bei denen immer noch so an das Größte noch was dran geklebt wird. Es wurde ja auch viel über diese Spiegel-Bestseller-Idee geredet, dass da so runtergezählt wurde, 20 wichtige Bücher und so.
Ah, der Preis meinst genau, du, nicht die Liste, ja.
Genau, da kann man auch total gut pro und contra sagen, Öffentlichkeit ist immer was Gutes und so. Aber ich finde es so schrecklich, wenn wir in so eine Kultur geraten, in der gar nicht mehr darüber nachgedacht wird, dass es viel mehr geben könnte und dass es toll wäre, Sidekicks zu haben und Minoritäres zu fördern und so. Und in diesem Bild gerann das so für mich. Das war so, das war wirklich der Moment, dass der Kulturstaatsminister selbst so das eh schon einmal durchgelutschteste Buch der Welt nimmt und sagt, ja, das ist doch mal eine schöne Sommersause.
Ja.
Und da steckte viel drin, was mich kulturpessimistisch stimmt, in der Öffentlichkeitsökonomie, dass immer nur das Größte gewinnt.
Ja, da lobe ich mir doch einen Bundeskanzler Olaf Scholz, der Mohammed und Bogasars Buch damals gelobt hat. Das ja, fanden wir natürlich stimmt. super. Aber sag mal, hast du denn das Gefühl, dass das denn irgendwie was getan hat mit dem Erfolg dieses Buches? Also glaubst du, das hat doch 5 Leute da draußen bewegt zu sagen, ich schleiche die ganze Zeit schon um die Bücher von Caroline Wahl, jetzt nach Wolfgang Beimers Empfehlung. Jetzt kaufe ich es mir endlich oder es verpufft dann einfach auch tatsächlich, oder? Weil es dann einfach so eine...
Ja, gute Frage. Irgendwann lässt sich das ja gar nicht mehr messen. Also das ist wie bei uns Altern von Elke Heidenreich. Das ist einfach in so sensationellen, für uns wunderschönen Zahlen verkauft, dass dann ganz klar ist, wenn man jetzt ein ICE nochmal drauf taggen würde, könnte man nicht sagen, ob das was gebracht hat oder nicht. Das ist halt wie die Luft, die wir atmen.
Ja.
Aber das ist natürlich, dieses wirklich Bestseller produzieren bedeutet ja genau, dass man Luft herstellen muss, die überall ist. Das ist was Ubiquitäres, das einfach in allem anwesend ist. Und das finde ich natürlich schon eine Herausforderung, wie man es hinkriegt, dass plötzlich der Staatsminister genauso darüber spricht, wie die Buchhändlerin um die Ecke, wie es plötzlich im Plakatding ist und so weiter. Und das ist schon eine Entwicklung. Das Gewinnen natürlich dann am Ende doch die Verlage, die unglaubliche Marktmacht haben und Sachen so reindrücken können, ein solches Spiel, bei dem etwas so allgegenwärtig an jeden Ecke des Kosmos sein soll. Dagegen muss man sich aktiv sträuben, dagegen muss man total arbeiten, obwohl wir uns über Elke Heidenreich freuen.
Genau, und wenn er ein Buch von uns gelobt hätte, vielleicht würden wir da auch anders drüber sprechen. Aber nein, du machst ja auch einen ganz anderen Punkt gerade tatsächlich.
Genau. Ja. Aber wir sind jetzt schon übergegangen zu den Verlagen und zu Verlagspolitiken und so weiter. Und da hast du eine Beobachtung, die, glaube ich, dein nächster Punkt ist.
Ja, das ist jetzt gar nicht so eine total singuläre Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, sondern konnte man ja immer wieder in der Branchenpresse lesen. Aber als ich nur drüber nachgedacht habe, was fand ich interessant dieses Jahr, habe ich gemerkt, dass ich einfach immer interessiert aufgemerkt habe, als verkündet wurde, dass es ein neues Imprint gibt von einem Verlag. Und nur ein paar Mal aufzuzählen, die dieses Jahr gegründet oder an den Start gegangen sind, Pfaueninsel, beziehungsweise die gehen jetzt, glaube ich, an den Start, ne? Aber die Vorschau ist schon draußen. Kiwisphere, Blush, der EMF-Verlag macht jetzt Belletristik. Es gibt noch so ein Imprint, das heißt Hardlines. Ulstein hat noch ein Jugendbuch gegründet. Also in allen verschiedenen Bereichen irgendwie wurden Imprints gegründet. Und das finde ich einfach interessant, weil wir ja schon, du hast es jetzt ja gerade auch ein bisschen angedeutet, wir ja schon sehen, dass sich gerade bei den Verkäufen von Büchern und der Art wie so der Verlagslogik sich doch sehr viel auf einen Spitzentitel konzentriert und daneben doch viele Bücher, viele AutorInnen es dann schwerer haben. das ist doch interessant, ist, dass quasi in diesen Markt hinein, in diese schwächelnde Konjunktur hinein, man trotzdem, viele Verlage trotzdem sagen, ja Moment, nö, wir finden aber trotzdem, es gibt noch Platz für noch ein Imprint und es sollte vielleicht doch noch ein bisschen mehr Romance gemacht werden und wir glauben daran und vielleicht erscheinen doch noch nicht genug Bücher pro Jahr und das finde ich ist bei allem Pessimismus, den es ja manchmal auch in dieser Branche gibt, finde ich, ist das eigentlich einfach ein mega gutes Zeichen, dass ich irgendwie denke, nee, Moment, da passieren doch noch neue Sachen.
Du selbst vertrittst das ja auch, denn Hansa Blau ist ja auch eine Art Ausgründung des Mutterschiffs Hansa hier in München. Und da gab es ja über die Jahre einige. Wir haben da schon in älteren Folgen drüber geredet. Aber kannst du es mir nochmal erklären? Du hast jetzt gerade auch gesagt, das ist ja ein tolles Zeichen, dass dann quasi mehr Titel überhaupt man sich traute, die Welt zu werfen. Sind es denn überhaupt mehr Titel oder geht es mehr darum, dass man andere Etikette irgendwie draufkleben kann? Was ist eigentlich der Sinn von einem Imprint?
Also ich weiß gar nicht, ob es toll ist, dass man generell mehr Titel macht, weil man kann ja auch schon, könnte man ja eine ganze Folge nochmal drüber sprechen, ob nicht generell viel zu viele Bücher pro Jahr in Deutschland erscheinen. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Was ist der Sinn von dem Imprint? Ja, ich glaube, der Sinn oder die Idee dahinter ist meistens, dass man irgendwie das Gefühl hat, man als Verlag gibt es vielleicht noch einen Bereich, den man noch nicht so richtig bespielt, aber wo man denkt, da würde man gerne mitmachen, da sieht man Potenzial, da hätte man irgendwie auch Ideen oder da werden einem dauernd Sachen angeboten, die man gerne akquirieren würde, aber die passen nicht so richtig in das eigene Profil. Und dann gibt es ja eine Entscheidung, die man treffen muss. Entweder man akquiriert es trotzdem und erweitert sein bestehendes Programm. Das hätte man ja damals auch mit dem Hansa-Programm machen können. Also hier im Münchner Lektorat hätte man ja einfach sagen können, ja, wir machen jetzt auch ein bisschen mehr Upmarket irgendwie, wir akquirieren jetzt einfach ein paar weichere Stoffe.
Oder und so wie es bei Suhrkamp Krimis im Programm gibt.
Genau, zum Beispiel. Dann hätte das zur Folge gehabt, also da hätten, glaube ich, viele, also da hätten wir, glaube ich, sehr von profitiert, weil dann mit der Hansa-Marke quasi hätte man sicher auch sehr zugängliche Bücher sehr erfolgreich machen können. Aber es hätte ja auch bedeutet, dass der Markenkern Hansa, der schon für sehr anspruchsvolle Literatur steht, vielleicht ein bisschen gelitten hätte, weil man sich das Programm verwässert hätte. Und dann ist natürlich die Entscheidung in diesem Fall dahingehend getroffen worden, dass man sagt, nee, Moment, anstatt sich die Marke zu verwässern, schaffen wir noch so eine Untermarke, in diesem Fall Hansa Blau und da machen wir genau diese Bücher und da kriegt das dann auch eine andere Glaubwürdigkeit, weil dann das ganze Profil von Anfang an so aufgesetzt ist, es gibt eine eigene Vorschau. Eine eigene Vorschau heißt ja auch, es gibt einen Spitzentitel, naja, vielleicht nennen wir es nicht so bei Hansa, aber es gibt vielleicht einen Titel bei Hansa, auf den viel Aufmerksamkeit fällt. Da ist es ja viel einfacher, auf einen eigenen Titel viel Aufmerksamkeit fallen zu lassen, wenn man eine eigene Vorschau hat und wenn man da einfach ein bisschen den Büchern Platz machen kann. Ich glaube, es hat innerhalb einer quasi der Binnensicht eines Verlages eine ganz große Logik. Ob es dann wirklich eine große Logik da draußen für den Buchhandel, für den Markt, für die LeserInnen hat, wer weiß.
Aber
für den Buchhandel vielleicht noch ein bisschen, weil es ihnen noch so ein bisschen Orientierungshilfe gibt. Den LeserInnen ist es dann wahrscheinlich egal, ob sie ein gutes Hansa-Blau-Buch lesen oder ein gutes Hansa-Buch.
Aber ist es nicht
oder ein
auch
gutes Kiwi-Swier-Buch.
Auch ein ganz bisschen so, keine Ahnung, irgendwelche Getränke, Softgetränkehersteller merken plötzlich, Spezi ist im Sommer total die Sache. Und dann beginnen alle auch Spezi-Untermarken herauszubringen unter eigenen Namen und so weiter. Ist es nicht, dass man immer plötzlich so in einem Markt, in dem die Anteile ständig umkämpft sind, ständig schielt, was gibt es denn noch, wo gerade überhaupt Aufwärtsbewegungen oder wo was gut läuft. Und beispielsweise gab es ja in den letzten Jahren ja vor allem, würde ich sagen, eben Versuche, Programme zu popularisieren durch eigene Imprints oder eben in diese ganz neuen Sparten von New Adult und so weiter einzutreten, wie das jetzt Gib Moin Witsch gemacht hat dieses Jahr oder so. Also ist es ja gar nicht nur ein interner Gedanke, wir würden das gerne, sondern es ist vor allem einfach eine marktökonomische Überlegung, dass man da noch Anteile sieht, die man sonst davon schwimmen lassen würde.
Klar, und von denen man sich als Verlag aber zutraut, dass man sie auch glaubwürdig machen könnte. Das ist ja immer dann die große Frage. Steht man als Verlag auch für so eine Art von Buch oder ist es eine Sache, die man dann doch lieber anderen überlassen sollte?
Dann ist ja eigentlich die verwirrendste Gründung, die mir jetzt einfällt, diese recht neue, die du am Anfang genannt hast. Diese Pfaueninsel, die ja eben ein Imprint ist von Eichborn.
Ja.
Und die eben genau nicht diesen Weg geht, sondern die ein recht hochliterarisches Programm, wenn ich es richtig verstehe, macht. Oder auf jeden Fall.
Ich habe das recht breit abgemischt.
Ah ja, super. Genau. Was heißt breit abgemischt?
Naja, dass ich irgendwie dachte, ja, da sind so ein paar literarische Sachen, aber ich hatte das Gefühl, auch ein bisschen was so Richtung Upmarket geht. Jetzt keine sehr kommerziellen Sachen, aber ich hatte schon das Gefühl, von Upmarket bis Hochliteratur. Wie hast du das wahrgenommen? Nur hochliterarisch?
Nee, kann auch total sein. Solche Programme gibt es ja auch. Beispielsweise von einer sehr geschätzten Vorgängerin Ulrike Stenglin, die ja bei jetzt einen Verlag macht, der Gutkind heißt, in der Bonnier-Gruppe. Und da würde ich auch sagen von außen, dass da mehrere Signale nebeneinander stehen können. Warum gibt es solche Verlage, die nicht einfach nur eine bestimmte Schiene fahren, sondern die man neu gründet, damit sie dann so sowohl mal ein ganz tolles hochliterarisches Buch und daneben dann aber was sehr Populäres machen? Warum ist das so?
Also warum? Also müssten wir jetzt eigentlich Ulrike fragen, aber also ich würde jetzt einfach spekulieren oder einfach sagen, warum eigentlich nicht? Also wer schreibt einem eigentlich vor, dass man sich auf ein ganz bestimmtes, enges Profil festlegen sollte? Also warum sollte man nicht ein Krimi machen können neben einem literarischen Debüt, neben einem Romance-Titel? Also wer sagt eigentlich, ich glaube eigentlich bildet das wahrscheinlich auch viel mehr den Querschnitt der lesenden Bevölkerung ab. Also wir denken natürlich auch oft, es gibt eine Zielgruppe für Literatur und die lesen den ganzen Tag nichts anderes außer literarisch anspruchsvoller Bücher. Ich glaube, die Wahrheit ist, die meisten Leute lesen literarisch, aber interessieren sich dann auch für Genre und haben im Sommer Lust auf was Leichtes und im Winter vielleicht ein bisschen mehr Zeit, sich auf was Kompliziertes zu konzentrieren. Also eigentlich ist das vielleicht auch eine total von LeserInnen gedachte Art, Programm zu machen. Also das finde ich genauso interessant und genauso legitim, wie zu sagen, man legt sich nur auf eine Sache fest.
Mhm. Mein nächster Punkt, mein nächstes Bild ist ein sehr schönes Bild, bei dem wir schon im Oktober angekommen sind auf der Buchmesse. Ich war da leider nicht dabei, sondern zu Hause am Kind und am Montagabend der Messe wurde der Buchpreis verliehen und Dorothee Elmiger bekam ihn für die Holländerin.
Darf ich kurz erzählen, was du mir am Vorabend oder vielleicht am Tag noch schriebst? Da schriebst du mir, jetzt bin ich einmal nicht da, einmal bin ich nicht im Römer, ich wette jetzt kriegt Hansa diesen Preis.
Ja, und so war es auch, das war wunderschön, das war lustig, dass ich es vorher gesagt habe.
Du weißt, was
das
bedeutet, du darfst nie wieder in den Römer.
Ja, das sind Omen. Nee, aber da dürften einige von Hansa nicht, denn Hansa hat tatsächlich die besondere Geschichte, bestimmt fühlen alle Verlage sich da zu Recht völlig unterrepräsentiert, was Siege angeht in diesen 25 Jahren oder was das jetzt ist. Aber 20 Jahren, denn 2005 mit Arno Geiger im ersten Jahr des Buchpreises hatte Hansa das letzte Mal gewonnen und seitdem war Hansa 14 Mal auf der Shortlist und das ist echt anstrengend, weil diese ganze Shortlist-Sache, das ist ja auch, worüber ich vorhin geredet habe, mit dem alles immer Aufmerksamkeit noch stärker zentrieren, 5 Leute müssen da noch sitzen und über sie wird nur geredet und alle anderen Autorinnen da draußen wissen, über ihre Bücher wird jetzt monatelang gar nicht gesprochen und so. Und dieses auf der Shortlist sein und dann nicht gewinnen, ist echt anstrengend und mühsam und schon eine richtig schallende Ohrfeige ins Gesicht. Darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht reden.
Weil dieses Jahr war es ja keine Ohrfeige.
Dieses Jahr war es ja nicht so.
Die schönste Ohrfeige der Welt war es dieses Jahr.
Und selbst auf meinem Laptop, auf dem ich das dann mitgeguckt habe, nachgeguckt habe, kurz nach dem Stream, war das einfach so was wahnsinnig Schönes, weil es war so eine große Freude. Und Dorothee Elmiger hat ja auch da und dann auch später bei anderen Preisen, die sie in diesem Jahr noch für diesen ganz tollen Roman bekommen hat, immer sehr gute Worte gefunden, die irgendwie auch sehr wertschätzend an alle anderen waren, dass es ganz klar war, dass sie, glaube ich, nicht so markierte, das ist jetzt das wirklich exklusiv herausgehobene Buch und alles andere pile it away, sondern genau im Gegenteil war das eine sehr, sehr schöne Geste. Und das andere war aber, die Holländerin ist ja definitiv ein tolles und ein schön anspruchsvolles Buch. Das ist ein Buch, bei dem man schon jetzt nicht das Gehirn ausschaltet, sondern viel fühlt, aber auch wirklich viel denkt und viele, viele Stränge da drin entdecken kann. Es ist krass zu sehen, was der Buchpreis dann wirklich bewirkt bei so einem Buch. Das ist ein Buch, das sich jetzt sehr, sehr, sehr gut verkauft hat und viele Leute, es gibt da draußen noch ein Bildungsbürgertum, das sich wirklich so interessiert, dass es dann total aufmerksam ist und Lust hat, auch sich sowas zu kaufen und anzugucken. Und es ist eine sehr schöne Erfahrung. Die zweite schöne Erfahrung daran war aber auch so ein interner Effekt für den Verlag. Ich hatte so das Gefühl, auf der Messe, aber auch danach, dass alle irgendwie so mit geraderem Rücken durch die Welt gingen, dass man so ja schon immer in so einem komischen Spagat steht oder unter so einem Druck eben, dass es ständig die Vorstellung gibt, die Leute da draußen können bei bestimmten Sachen gar nicht mithalten. Wir müssen uns nicht dümmer unbedingt machen, aber wir müssen irgendwie zugänglich denken, wir müssen populär denken und so weiter. Und ich fand es hier in dem Fall so schön, dass man eine große Bestärkung kriegte und einen großen Enthusiasmus für einen Text, der das wirklich nicht macht, der das einfach eindeutig dazu Nein sagt. und dass man daraus wirklich so eine Energie ziehen kann, dass man mit Selbstbewusstsein solche Sachen behauptet und in die Welt stellt. Und das war einfach, das war ganz, ganz toll. Das war eine ganz tolle, besondere Messe dann. Und es war ja eh vorhanden eine schöne Messe, weil es mehrere ganz tolle Preise und Ereignisse und so weiter gab. Und ich habe mich richtig bestärkt, wie seit Jahren nicht gefühlt davon. Ich bin nach Hause gefahren, habe gedacht, Gott, wenn so ein Buch irgendwie gefeiert wird von der Welt, dann ist sehr vieles in einer sehr schlechten Welt gut.
Und es ist doch jetzt eigentlich auch ein ganz schönes Gegenbeispiel zu deinem Wolfgang Weimer-Punkt, oder? Also da hat man doch jetzt mal ein Schlaglicht auf eine Art von Literatur geworfen, die vorher noch nicht unbedingt im Mittelpunkt stand und
ja,
noch nicht sehr erfolgreich war.
Genau, ich finde beim Buchpreis, das ist definitiv zwiespältig, all diese Sachen, also auch was ich vorhin über diesen neuen Spiegelpreis gesagt habe oder eben auch über empfehlende Kulturstaatsminister, da kann man ja immer zweierlei zu sagen. Das ist ja einerseits wirklich sehr begrüßenswert, dass Öffentlichkeit irgendwie überhaupt noch sich sehr für Literatur interessiert und einsetzt. Und es gibt natürlich trotzdem eben diese brutalen Seiteneffekte, dass dann so viel immer an der Seite runterfällt und so weiter. Klar, und es ist bestimmt ein Widerspruch und du hast ja völlig zu Recht schon vorhin gesagt, wenn es der eigene Verlag gewesen wäre, hätte man vielleicht anders gesprochen.
Ja.
Klar, das hier ist ein äußerst involvierter Podcast, das ist ja hoffentlich auch seine Stärke.
Aber sag mal noch ein kurzer Halbsatz dazu, du hast jetzt unterschlagen in all dem und ich glaube, du hast es auch gar nicht als ein Jahreshighlight vermerkt, dass du in diesem Jahr ja auch der Programmleiter zusammen mit unserer Kollegin Charlotte von Lente hier in München geworden bist für das Belletristikprogramm. Mhm. Und in dieser Funktion warst du ja auch schon, als der Preis verliehen wurde, oder?
Genau, das war ich und habe mich einfach wahnsinnig fürs Programm gefreut, aber auch für den Verlag. Und ich habe mich aber noch im Speziellen gefreut und Charlotte ganz bestimmt genauso für den Lektor Martin Korditsch, bei dem es einfach eine sehr schöne Geschichte ist, weil Martin, mit dem ich in Hildesheim studiert habe, es gibt sehr lustige Fotos, als wir ungefähr 19 sind und Bier in komischen Kaschemmen
trinken. Ja, das hat er mir letztens mal gezeigt.
Ja, das ist wirklich ein bisschen süß.
Ja, ist ganz schön.
Wir sehen aus wie so kleine Kaninchen. und Martin ist dann ja recht früh, recht jung, also auf jeden Fall, ich bin länger in Hildesheim versackt im Kunsthochschulmilieu und er ist relativ schnell zu Dumont gekommen und er ist Volontär und dann Lektor dort gewesen. Und hat dann eben die beiden ersten ganz tollen Bücher von Dorothee Elmiger lektoriert und akquiriert, gemeinsam mit Jo Lendle, der da zuerst Programmleiter war und der dann eben später hier nach Hansa, zu Hansa gewechselt ist. Und in der schönen Geschichte dieses Buches und seines Sieges steckt da auch total drin, dass beide, glaube ich, schon sehr, sehr lange sehr fest an sie glauben und dass einfach viel zusammenkam, dass da einfach sehr stabile Verhältnisse immer waren. Und es ist auch im Verlag so, dass das ja auf jeden Fall irgendwie auch voraussetzungsreiche Literatur sein kann und dass ich trotzdem eigentlich mich an gar keine Situation erinnern kann, ihrer beiden Bücher hier, in denen das angekratzt wurde, was ja wirklich passieren kann. Es kann ja einfach Situationen geben, in denen der Vertrieb oder Vertreterinnen oder so total zu Recht sagen so, wow, das ist wirklich so hermetisch, das wird jetzt echt schwierig oder so. Und hier war die schöne Geschichte, dass man das Gefühl hat, dass ein Verlag da noch sehr gut funktioniert und schlägt und das Herz auf dem richtigen literarischen Fleck hat.
Das stimmt total und sie hat ja in ihrer Dankesrede dann auch Martin gedankt und Jo auch und das er auch genauso formuliert und irgendwie gesagt, wir haben schon jedes Buch zusammen gemacht oder irgendwie so waren die Worte, das fand ich auch irre schön. Und das Schöne daran ist ja auch, das wäre jetzt auch noch ein größeres Thema, dass wir in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer mehr so eine Fluktuation wahrnehmen von AutorInnen, die wechseln zwischen Verlagen und es früher vielleicht, das ist auch ein bisschen, müsste man mal genauer untersuchen, es früher eine größere quasi Verlagstreue gab und jetzt einfach es viel, einfach viel mehr Wechsel gibt. Und das ist natürlich irgendwie so eine schöne Geschichte, weil man das Gefühl hat, da, das ist irgendwie so ein richtiges Verständnis von, was es bedeutet, länger zusammenzuarbeiten von sowohl AutorInnen als auch irgendwie Lektorenseite. Ja, jetzt hast du doch dein Hafner-Auftakt übertrumpft mit dem Deutschen Buchpreis. Nicht schlecht. So, jetzt komme ich wieder mit einem eher Downer-Thema, nämlich dieses ganze Nachdruck-Fiasko, wann hat uns das eigentlich ereilt? Ich würde sagen, irgendwann nach dem Sommer, oder? Ich würde sagen, so im September oder so ging es vielleicht los.
Genau, also so schwelend ist das ja schon seit kurz nach Corona, dass das richtig einsetzt als Effekte. Und Hansa hat es in diesem Jahr so richtig vom Fahrrad gerissen.
Ja, und irgendwie erinnere ich mich, dass ich nach dem Sommer zum ersten Mal davon hörte, dass jetzt irgendwie wir 2 Monate oder so warten müssen, bis unsere Bücher nachgedruckt sind. Und das hat uns ja quer durch alle Imprints betroffen. Und da, wo man früher einfach gesagt hat, wir müssen ein Buch nachdrucken, weil wir haben nur noch ein paar Exemplare auf Lager. Und das hat dann bedeutet in der Vergangenheit, hilf mir, sowas wie 2 Wochen oder so. Max maximal, man konnte auch manchmal schneller drucken, hat jetzt auf einmal bedeutet, im allerschlimmsten Fall irgendwie 2 Monate, was natürlich ein Albtraum für einen Verlag ist, wenn er ein Buch nicht lieferbar haben kann. Ein Albtraum für den Verlag, ein Albtraum für die AutorInnen, eine totale Kommunikationsleistung, ein Albtraum für die Herstellung, die da irgendwie mit umgehen muss. Ich glaube, du weißt mehr, oder? Du hast neulich da mal dich länger mit unserer Herstellungsleiterin Steffi Scheller ist drüber unterhalten.
Genau, es gab ja auch dann richtig einigen Diskurs dazu, weil das ja sehr auffällig wurde. Es gab eben Bücher, beispielsweise auch die Holländerin traf das, dass die noch in der Zeit, als es auf der Longlist stand, vergriffen war. Aber es gab echt Momente, in denen mehrere Bücher dieser Longlist zum Deutschen Buchpreis einfach nicht zu haben waren. Ein anderes berühmtes, sehr trauriges Beispiel des Jahres ist das tolle, große, wichtige, historische Buch von Götz Ali über die Deutschen und die Nazi-Zeit. Und das war unglaublich lange auch, nachdem es begeisterte Rezensionen hatte, vergriffen. Genau, und es war sehr wichtig, dass darüber geredet wurde und ich hatte die ganze Zeit auch echt Respekt, weil das auf jeden Fall so ist, die Herstellungen in deutschsprachigen Verlagen haben einen ganz anderen Job als vor ein paar Jahren. Also was da immer hin und her geschoben wurde, dass dann irgendwelche Druckslots getauscht werden, Druckereien gewechselt werden und so weiter, das ist organisatorisch derartig angewachsen, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Abläufen vor wenigen Jahren und ich erinnere mich auch an solche Meldungen gar nicht aus größerer Vergangenheit. Ich glaube überhaupt nicht, dass es einfache Antworten darauf gibt. Es gab eigentlich auch bei fast jedem Radio-Feature oder Interview oder so, dass ich dann immer wieder von anderen Leuten hörte, ja, aber der und der Aspekt kommt da eigentlich nicht so richtig zum Tragen. Und das ist schon interessant, weil das definitiv multifaktoriell ist, warum das überhaupt Einzug erhalten hat und schon auch ganz viel zu tun hat mit einem total verändernden Wirtschaftsklima. Das ist schon, erzählt was, glaube ich, auch über den Rückbau von Industrien. Eine wichtige Sache in diesem Jahr war ja, dass ein ganz großer Druckstandort in Süddeutschland geschlossen hat und dadurch verschiedene Sachen verteilt wurden. Ein anderer Punkt, der auch eine ökonomische Komponente ist, dass die Verlage grundsätzlich viel kleinere Auflagen fahren, weil sie eben viel ökonomischer arbeiten wollen in Zeiten des Sparens. Und dadurch mit ganz kleinen Margen immer wieder kommen und dadurch ein viel größeres Fluktuationsspiel zwischen Druckereien und so weiter stattfindet. Und,
dann natürlich der vielbeschworene Fachkräftemangel, oder? Der hier ja auch total reinhaut.
Genau.
Also es wird ja auch mal gesagt, dass es gibt einfach nicht mehr genug Leute, die zum Beispiel früher an den Wochenenden vielleicht auch noch irgendwie eine Schicht geschoben hätten. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt nicht genug Leute, die in Druckereien arbeiten.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein großer Punkt. Und ein anderer Punkt ist schon auch diese sich zuspitzende Aufteilung der Welt in Konzernverlage und andere. Und die hat schon auch große Auswirkungen. Das ist beispielsweise für kleine Verlage, Hansa ist da gar nicht, Hansa ist ein mittelständischer, unabhängiger Verlag, ganz schwierig ist überhaupt Slots zu finden, weil das dann oft total durchreserviert ist und Konzernverlage eben mit ganz anderen Auflagen reingehen. Oder auch sehr, sehr große Auflagen, also dass irgendein riesiger Thriller-Autor plötzlich gesagt wird, wir drucken doch nicht 150.000 Exemplare, wir drucken 300.000 Exemplare oder so. Und damit ist für irgendeinen Verlag, keine Ahnung, Woland und Quist war auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis mit dem tollen Roman von Katrin Bach. Und für die wird das eine unglaubliche Anstrengung gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber sie mussten einerseits in einem Moment ganz viele Exemplare bereitstellen dem Buchhandel. Andererseits wussten sie gar nicht, ob die dann überhaupt abfließen können, wie man das nennt, weil ja ganz klar ist, dass sich eigentlich nur das Buch, das dann wirklich gewinnt, richtig durchsetzen wird. Und sie mussten für ihre Verhältnisse höchstwahrscheinlich sofort riesige, riesige Slots finden, was eben viel, viel schwieriger ist, weil es einfach insgesamt weniger Slots gibt und die immer stärker volatil besetzt werden. Und das ist natürlich super kompliziert und das wird nicht aufhören. Das wird in den nächsten Jahren
werden. Ist das so? Ich wollte dich gerade fragen, hast du irgendwie, weil du doch neulich da länger mit Steffi Schlesberg darüber gesprochen hast, ist denn da Entspannung in Sicht?
Also ich kann es überhaupt nicht genau sagen und ich glaube, es gibt jetzt gerade so richtige große Ausweichbewegungen, dass teilweise sehr geguckt wird, dass viele Verlage anfangen, in Osteuropa stärker zu drucken oder überhaupt das zu wechseln, um so Ausgleich zu schaffen und so weiter. Was auch ganz interessant ist, weil das wiederum gar nicht so Lohndumping-Länder sind, sondern sich eigentlich die Preise relativ angleichen, aber man große Schwierigkeiten hat, dann bestimmte Druckstandards und so weiter zu halten. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, große Versuche. Aber es wird schon gesagt, dass es für bestimmte Saisons also immer wieder kompliziert sein kann und einfach Dellen geben kann und dass das gar nicht so leicht ist zu sagen, wie das im Griff ist. Wie die Gastronomie auch weiß, dass sie mehr Leute braucht, um ihre Probleme zu lösen und das dann überhaupt nicht so zu bewerkstelligen ist. Und eine andere interessante Sache daran fand ich auch noch, was in der Debatte sehr kurz kam, war, dass es natürlich wirklich auch um Druckqualität gibt. Was jetzt genau dieses Beispiel mit Druckereien im Ausland, womit ich überhaupt nicht Arbeit im Ausland diskriminieren will, aber einfach sagen will, dass es sehr schwer ist, bestimmte Standards durchzusetzen. Und da geht es auch um so Sachen wie, welche Papierqualität wird überhaupt verwendet, was wird da gemacht. Wir beispielsweise benutzen bei Hansa noch immer holzfreie Papiere, die eigentlich gar nicht altern. Und viele Verlage, auch viele Konzernverlage, sind übergegangen zu holzhaltigen Papieren. Das ist wie so Taschenbuchpapier.
Immer wenn die Bücher vergilben, weiß man, ne?
Genau. Dann ist Holz drin. Und so ein Buch, keine Ahnung, also ich nenne jetzt keine Verlage und keine Namen, aber das merkt man oft auch, dass das Papier sperriger ist und
ja,
so
ja,
weiter.
Das wird sich ein
dann weiß man, dass das in 10 Jahren, in 15 Jahren vergilbt ist.
Ja.
Und das ist schon, dass da die Branche anfängt, sich so ein bisschen runter zu graden und zu schrotten. Und das ist natürlich nicht so gut. Und das war in dieser ganzen Krise, dass man schon dachte, das ist eher ein Rückzugsgefecht jetzt. Es gibt viele andere Sachen, die ich sehr motivierend finde. Aber da hatte man das Gefühl, dass wir makroökonomisch auf keinem guten Wege sind.
Ja, schon. Zweites Lowlight von mir, Florian. Jetzt du schnell, hoffentlich noch ein richtig guter Punkt.
Nee. Jetzt geht's richtig runter.
Ich habe zum Schluss aber nochmal was ganz Erhebendes.
Das ist schön. Ich habe jetzt aber irgendwas, was mich beschäftigt. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir nach Bildern suchen. Es war tatsächlich ein Bild, das von dem mir mein toller Kollege Georg Oswald erzählte, dass es ihn so motiviert in seinem ganzen Denken. Und das war das jetzt im November, eine Ausgabe des New York Magazine erschien über Dumbness, über Dummheit. Oder es hatte auch den Untertitel The Stupiding of the American Mind. Und da drin gibt es einen ganz großen Artikel darüber, dass die Amerikaner, aber ich glaube, das kann man generalisieren, tatsächlich einfach dümmer werden. Das ist richtig, wenn man IQ-Tests macht, wenn man viele, viele verschiedene didaktische, quantitative, qualitative Maßstäbe ansetzt, Menschen sich viel schlechter konzentrieren können als vor 10, vor 20, vor 30 Jahren, weniger wissen, weniger aufnehmen können, in allen Hinsichten. Und ein wichtiger Strang, es gibt einen ganz tollen großen Essay da drin, der ist echt faszinierend und schrecklich zugleich. Ein großer Strang bebildert von so Menschen, die statt Gehirnen in ihren Köpfen offensichtlich große Leerheiten haben, ist tatsächlich, dass Smartphones einfach der letzte Shit sind. Und dass Smartphones dafür sorgen, dass Leute halt nur noch in Reel-Länge denken können und sich nicht mehr konzentrieren können, sich nicht mehr einlassen können, nicht mehr in Tiefe denken und wahrnehmen können. Und ich finde es einerseits schockierend. Georg sagte, das ist der Grund, aus dem er jetzt nur noch Bücher verschenkt, nichts anderes mehr, dass er sagt, es sind eigentlich Rettungsaktionen. Leute müssen lesen. es geht darum, dass Menschen es wieder hinkriegen müssen, Romane zu lesen und Sachbücher zu lesen.
Ja.
Und ich finde es wirklich für uns als Branche eine totale Ermunterung. Ich finde ja immer so schlimm, diese alte Börsenverein-Kampagne Vorsicht Buch, bei der irgendwie so lustig, ironisch davor gewarnt wurde, dass Bücher so explosiv sein könnten.
Ich erinnere mich.
Ich finde persönlich, ist mir total egal, ob das jetzt irgendeine Werbekampagne ist oder so, der Gedanke, warum man das macht, sollte unter anderem sein, dass es Gehirne rettet, dass es Denken rettet, wenn Menschen lesen. Dass es so etwas Gutes ist und so etwas Nötiges. Und in unseren polarisierten, kaputten Zeiten das Allernötigste. Und ich finde, es ist ein Vorgehen gegen die absolute Stupidifizierung unseres Denkens.
Das ist doch mal ein Plädoyer. Da kann ich jetzt natürlich gar nichts gegen sagen. Außer, dass ich ja halb Amerikanerin bin und dich jetzt fragen möchte. Siehst du Anzeichen dieser Dummness
auch schon bei mir? Das ist global, keine Sorge.
Ja. Geht ja auch viel da um die Sozialisierung.
Aber geht's dir denn so, hast du das Gefühl, schlechter lesen zu können als vor 10 Jahren?
Ja, auf jeden Fall.
Aber durch deinen Lektoratsjob oder tatsächlich durch das Smartphone?
Nee, ich glaube auch schon durch das Smartphone. Wir lesen ja auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Wenn ich was für die Arbeit lese, lese ich natürlich schon konzentriert. Da habe ich dann auch meistens eine Deadline, wo sei es, der Tag ist bald vorbei oder sei es, auf diesem Manuskript ist gerade viel Druck. Da kann ich sehr, sehr, sehr konzentriert und in sehr kurzer Zeit auch sehr schnell lesen. Aber wenn ich jetzt wirklich einfach zum Genuss selbst lese, an irgendeinem Sonntag und das Smartphone liegt irgendwo daneben, dann lese ich viel unterbrochener und mit viel mehr Pausen und mit viel mehr Ablenkung, als ich es früher je getan hätte, weil es früher diese Ablenkung nicht gab. Und ich neben mir liegt das Handy und es blinkt auf und jemand hat mir geschrieben und schon greife ich da irgendwie hin. Das ist ganz schlimm. Und manchmal gelingt es mir, dass ich dann einfach in einem anderen Zimmer lese. Welch Erkenntnis. Und das Handy dann im vorigen Zimmer liegen lasse und ich merke sofort, was es für einen Unterschied macht. Und das ist so traurig, dass es so einfach ist und dass man es trotzdem nicht immer viel konsequenter macht. Aber da werde ich mich jetzt an Georg halten, der ja hoffentlich überhaupt jetzt sein Smartphone sich abgeschafft hat, oder? Frage ich ihn gleich mal. Wer Georg erreichen will, auf on the landline, wie sagt man, am Festnetz. So.
Du warst ja wiederum an einem Ort, an dem neue Generationen, jüngere als wir, tatsächlich noch sehr an die Literatur glauben und ans Lesen. Und das ist ja auch wieder was sehr Motivierendes.
Ja, total, genau. Zum Abschluss noch mal ein Highlight von mir. Ich war dieses Jahr Vorjurorin beim Open Mic. Das ist der wichtigste oder zumindest einer der wichtigsten Preise für den literarischen Nachwuchs. Punkt. Und genau, da habe ich aus 100 Texten, oder es waren sogar mehr als 100, die ich vor dem Sommer bekommen habe, habe ich zwei Kandidatinnen ausgewählt. Als ich diese Texte bekam, habe ich ein bisschen geflucht, wenn ich ehrlich bin, und gedacht, oh Gott, was habe ich mich hier denn eingelassen, einfach weil noch mehr Arbeit. Und dann habe ich diese Texte aber gelesen, die natürlich kurz sind, weil ich glaube, es gab eine Zeichenzahl und auch eine maximale Zeit, Lesezeit, die man auf der Bühne nur verbringen durfte. Das heißt, es waren eh kurze Prosastücke. Und ich begann sie zu lesen und merkte auf einmal, wie viel Spaß das macht, weil die werden anonym eingereicht. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Paratext. Also man weiß gar nicht, es gibt gar keinen Pitch. Man weiß gar nicht Autorin oder Autor oder Alter. Man weiß überhaupt nicht. Also der Text kommt erstmal in einem, in Anführungszeichen, luftleeren Raum zu einem. Und ich wusste auch, ich muss das jetzt gar nicht lesen hin auf irgendeine Art von Veröffentlichungspotenzial oder irgendwie passt es zu Hansa Blau oder passt es zu Hansa oder wer könnte die Zielgruppe sein. Ich konnte komplett frei von all diesen Kriterien einfach nur darauf hinlesen, was ich jetzt einfach mal einen guten Text finde. Das allein fand ich schon eine total irre befreiende Erfahrung. Und dann habe ich zwei sehr tolle Kandidatinnen auch gefunden. Shoutout an Emma Matschinko und Cornelius Müller, meine beiden Mentees, die ich dann bei dem Open Mic begleitet habe. Und dieser ganze Wettbewerb, den fand ich aber auch ganz toll, einfach weil da war eine gute Stimmung, auch zwischen den Kandidatinnen. Ich fand, man hat sich irgendwie alles gegönnt, das war unglaublich solidarisch, alle Beiträge wurden irgendwie toll beklatscht. Es ging am Ende irgendwie gar nicht darum, wer gewinnt jetzt. Es ging irgendwie darum, dass es irre toll ist, dass diesem Nachwuchs jetzt so eine Plattform gegeben wird. Dazu kommt und also zum einen, finde ich, war das einfach so eine erhebende Erfahrung und so wie du am Anfang sagtest mit Hafner und dafür machen wir es doch. Das Gefühl hatte ich auch bei dieser Veranstaltung, dass ich irgendwie dachte, ja dafür machen wir es doch eigentlich. Also ich fand, das hatte was ganz Beglückendes, auch mal so frei jeglicher Marktlogik irgendwie über Literatur nachzudenken. Und dazu kommt aber, das macht es jetzt wieder ein bisschen trauriger, dass dieser Open Mic total Finanzierungsprobleme hat, wegen der ganzen Kürzungen im Berliner Kulturraum. Und dieses Jahr war es noch finanziert, nächstes Jahr ist es auch finanziert, aber in einer ganz abgespeckten Version. Und übernächstes Jahr, das weiß man noch nicht genau. Aber auch hier, so wie Georg sagt, man muss jedem ein Buch schenken, genau hier muss man auch kämpfen gegen diese Kulturkürzungen, weil es kann nicht sein, dass so ein Event wie der Open Mic, der so wichtig ist, dann ja letztendlich doch auch für unsere Arbeit auf der Suche nach neuen Talenten, dass so eine Veranstaltung gefährdet ist, nicht mehr stattzufinden.
Ja, gerade jetzt gibt es in diesen Tagen, wenn wir das aufnehmen, 11. Dezember, gibt es einen großen Aufruf zur Solidarität mit dem Leipziger Literaturhaus, bei dem es genauso ist, dass die Stadt das nicht fördert und das jetzt wahrscheinlich geschlossen werden muss, wenn nicht eben was geschieht. Und ich glaube, ja, diese Probleme von Infrastruktur, aber auch von politischer Gesinnung, denn man kann sich ja immer entscheiden, was man überhaupt fördern will und wie man zu Kultur steht. Die werden in den nächsten Jahren nicht weggehen, die werden größer werden. Und da wird es viele, viele solche Kämpfe geben. Und das ist schon sehr wichtig, auch wenn man rein aus der Sphäre der Literatur kommt, falls das überhaupt geht, sich da einzubringen und darum zu ringen. Und zum Beispiel auch Mike finde ich es wirklich heftig, weil das finde ich so einen wichtigen Ansatz, dass überhaupt neue Leute, neue Stimmen dazukommen. Das ist Totengräberei für Gegenwartsliteratur, wenn das nicht passiert. Jetzt sind wir quasi ganz unten angekommen mit diesen düsteren Worten. Hast du noch ein privates Highlight? Was war in diesem Jahr noch toll, schön, lustig und gut?
Ja, habe ich, Florian. Ich habe nämlich in diesem Jahr ein neues Hobby begonnen. Und ich habe da schon viel zu vielen Leuten von erzählt, glaube ich. Ich habe da aber auch schon einige Leute für begeistert. Also es ist eine ganz kleine Missionierungsmission. Und deswegen werde ich jetzt auch in diesem Podcast da einmal kurz von erzählen. Ich habe nämlich, es ist total unglaublich, es ist auch für mich total unglaublich. Ich bin auf einmal sportbegeistert. Ich habe Pickleball für mich entdeckt. Pickleball ist ganz ähnlich wie Tennis. Es ist bloß, spielt man auf einem kleineren Feld und der Ball ist ein bisschen anders und die Schläger sind ein bisschen anders. Aber eigentlich sieht es ziemlich aus wie ein kleineres Tennisdoppel. Das ist auch artverwandt mit Paddle. Ich glaube, Paddle ist gerade viel erfolgreicher hier in Europa und in Deutschland. Aber Pickleball ist so die amerikanische irgendwie Gegenvariante davon. Es macht so krass viel Spaß. Bin da ganz süchtig nach. Ich bin ganz stolz. Ich habe auch schon ein paar Medaillen gewonnen. Ich spiele da nämlich auch richtige Turniere. Und ich habe früher Tennis gespielt. Deswegen, wenn man so einen Hintergrund hat, also wenn man irgendeine Art von Rückschlagsport in seinem Leben schon mal gespielt hat, dann kann man diese Sportart ganz schnell ziemlich gut spielen. Das ist natürlich auch hoch motivierend, wenn man in unserem Alter mit einem neuen Hobby anfängt und da auf einmal ziemlich gut drin ist. Und das ist so praktisch, weil da spielen ja nur erst so wenige Leute. Also es ist nicht so schwer, da schnell gut drin zu werden.
Ich finde es ganz toll. Ich habe natürlich auch sofort überlegt, einzusteigen, als du mir davon erzählt hast.
Es gibt in München eine richtige Community. Sie wartet auf dich.
Weil ich auch dachte, neue Sportarten, da kann man noch rein, ohne ganz unten anfangen.
So ist es. Hier in der Reithalle, Florian.
Das ist wirklich nah. Das ist einmal durch den schönen englischen Garten. Aber ich habe immer so Angst vor Hobbys. Ich bin irgendwie kein Hobbytyp. Ich habe immer dann das Angst, mich zu verlieren.
Ja, das habe ich vorher auch gedacht, aber jetzt merke ich, wie viel Bock das macht. Was heißt, dich drin zu verlieren? Ich habe gar nicht so viel Zeit, das zu spielen, aber wenn ich spiele, ist mega.
Okay, klingt nicht schlecht, klingt sehr schön und
sehr
lustig.
In einem Jahr wirst du es zumindest einmal ausprobiert haben, das musst du mir versprechen.
Okay, nächster Jahresrückblick kommt meine größte Pickleball-Eskapade.
Okay, aber okay, so viel zu meinem etwas abseitigen neuen Hobby. Was ist denn dein ganz persönliches Highlight des Jahres 2025?
Du weißt es genau, du warst nämlich auch anwesend in der Crowd. Meine Frau, Pia und ich, wir haben geheiratet und es war sehr, sehr, sehr schön. Es war vor allem sehr schön, sie zu heiraten. Und warum guckst du so?
Nein, ich höre dir zu.
Es war einfach unglaublich schön. Es hat mir großes dauerhaftes Vergnügen bereitet und zwar einerseits des Festes wegen, weil um mich herum werden auch wie Hobbys, denken glaube ich die Leute auch, Gott, ein Fest feiern ist ja echt anstrengend und deswegen wird gar nichts mehr gemacht. Ich finde, dafür muss man auch dagegen angehen und sollte auch viele sinnlose Feste geben, aber dieses war echt, glaube ich, sogar für Hochzeitsstandards gut, weil es ja auch echt schlimme Hochzeiten gibt, die sehr steif und sehr, keine Ahnung, komische Onkelreden dominiert oder so. Das alles hatten wir gar nicht und wir waren in einem ganz, ganz, ganz schönen Garten außerhalb von München und es war einfach ein unglaublich schöner Tag und Abend. Und
das kann ich bezeugen. Ich habe das letzte Taxi genommen, was noch von diesem Fest wegfuhr. Also ich hatte richtig viel Spaß.
Hast du gut gemacht. Nein, und deswegen war es ein gutes Jahr, obwohl es in vielem ja auch ein schlimmes Jahr ist und viele harte Zeiten, aber mich persönlich hat dieses Ereignis total mitgetragen und genommen. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass jetzt in der ganzen Reihe von den Sachen, die wir gemacht haben, ist ja alles immer ein bisschen echt mit Branchenwahn versehen, aber dass es ja viele Zeichen gibt, dass man nicht nur in einem schrecklichen bürokratischen Kampf mit einer Gegenwart ist, die gar nichts mehr erkennen kann oder so, sondern dass es einfach total interessant ist, in diese Jahre Gegenwartsliteratur hinein zu transportieren.
Und das sind doch mal Worte, um diesen Podcast zu beenden. Um unseren Jahresrückblick zu beenden. Das ist jetzt eine totale extra lange Folge. Aber das haben wir uns jetzt selbst zuzuschreiben, weil wir einfach zu lange eine Pause hatten. Und jetzt musste das alles raus.
Genau.
Kurz noch
es musste
vor Jahresende.
Gesagt werden.
Genau. Ja, dann, jetzt gehen wir. Was gibt es da unten bei der Weihnachtsfeier? Was denkst du?
Ja, bestimmt ein paar Cracker oder so.
Glühwein? Da trinke ich ja gar nicht gerne, hoffentlich nicht.
Ja,
lehne ich ab.
Ich auch nicht, nee. Mal gucken, aber eigentlich gab es doch, in den letzten Jahren haben die sich ja nicht lumpen lassen. Mal gucken, was sich diesmal
Florian,
die Unternehmensführung
gesagt hat. Das ist meine erste Hansa-Weihnachtsfeier hier in München. Ich habe noch nie eine mitgemacht.
Ja, jetzt kriegst du gleich deine Elchohren angelegt.
Ja, mal let's gucken. See. Okay, also, das war's.
Gute Zeit euch, auf ein gutes 2026. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.